Herren.
Ja, meine Damen und Herren, ich möchte gern meiner Eitelkeit frönen und Ihnen etwas vorlesen aus einem Text, der entstand in einem anderen Land und in einer anderen Zeit, nämlich 1981, in dem Teil Berlins, der sich damals stolz Hauptstadt der DDR nannte. Ich habe das bewusst ausgewählt, auch wenn ich damit rechnen muss, dass die eine oder der andere vielleicht die eine oder andere Anspielung darin nicht versteht. Und genannt habe ich das die verschwundene Isabella. Damals geschrieben, vor einiger Zeit suchte ich ein Zitat, entweder so abgenutzt und unangreifbar wie ein Werbespruch, siehst du ein Ding mit Streifen, denk an Patina-Seifen, oder ganz unverbraucht und noch schimmernd wie ein gut konservierter Schmetterling. Da fiel mir Karl Lebrecht Immermann ein, der Meister im Formulieren, Parodieren und Zitieren und sein Tulifentchen, in dem ein Satz über die kleinen Leute stehen musste, dieweil Held Tulifant ja auch ein kleiner Mann ist. Im Bücherschrank steht ein Reklambändchen im blauen Leinenkleid. Jetzt fällt hier was raus. Im blauen Leinenkleid, das stammt aus den alten Zeiten, als die Flachsanbauer und die Leineweber sich keine Bücher leisten konnten. Und auch darum, dass Leinen billig war. Dies Bändchen birgt das Tulifentchen und schnell war damals das Zitat gefunden, jetzt so ist die Zeit der Kleinen, Taten im verjüngten Maßstab will die Welt. Ein zielstrebiger Mann der Wissenschaft hätte das Zitat mit Quellenangabe notiert, das Tulifentchen im blauen Leinenkleid neben das Tulifentchen im prächtigen Pappschuber aus dem Roggenverlag zurückgestellt und sein bedeutendes Werk über einen unbedeutenden Menschen vollendet. Aber ein Dilettant, der seine Kunst zum Vergnügen und nicht professionell betreibt, den drängt keiner, der lässt sich von Immermanns heiteren Versen fesseln und forttragen in ein Märchenreich, der findet und notiert gleich noch ein paar Verse für künftigen Gebrauch. Halt auch du, o Isabella, schöne Freundin, kluge Freundin, halte wach die braunen Augen, einige Langeweile musst du schon verbrauchen in dem Epos. Und weil so ein Dilettant nicht nur sein Vergnügen sucht, sondern dies gern vergnügt mit den Lieben teilt, wird die liebe Frau um Aufmerksamkeit für die beiden Perlen der Dichtkunst gebeten und für dieses Publikum wird freilich der elegante Tulifant aus dem Schrank genommen. Perlen wirken erst in einer rechten Fassung, doch welche Überraschung! Die Fee Libelle, das goldene Wunder, schwingt noch die Flügel, doch spricht sie andere Worte. Jetzt so ist die Zeit der Kleinen, große Taten kleiner Leute will die Welt. Das klingt doch beinahe so vertraut wie ein Aufruf an die Neuerer im sozialistischen Wettbewerb. Und die schöne Freundin Isabella, die ist ganz verschwunden. Beschämt und verwirrt greift man zum blauen Tulifentchen und kommt ins Grübeln. Hat Immermann die Verse aus der ersten Auflage des Tulifentchens heraus oder hat er sie in eine zweite Auflage hineingenommen? Und warum hat er sein hübsches Gedicht verändert? Ich suchte nach der Erstausgabe des Tulifentchen, Fußnote, damals gab es noch kein Internet, aber immerhin eine Berliner Bibliothek, die das Tulifentchen hatte. Weiter, da zeigte sich, die Taten im verjüngten Maßstab und die Freundin Isabella gehören zur ersten Fassung des komischen Heldenepos. Mich hat dann die literaturhistorisch ganz nebensächliche Frage interessiert, warum der Immermann bei der zweiten Auflage des Tulifentchen, das war 1835, das hübsche, hübsch versteckte Kompliment an eine Freundin konfiszierte. Hat er inzwischen jene Freundin verloren? Oder musste er diese Freundschaft noch besser verstecken? Denn künstlerische Gründe konnten doch allenfalls bei der Veränderung der Taten im verjüngten Maßstab zu Taten, großen Taten kleiner Leute eine Rolle gespielt haben. Da galt es nach Spuren von Immermanns Frauengeschichten zu suchen und recht bald entfaltete sich ein höchst kritikwürdiges Ensemble von Verhältnissen Immermanns, die weder mit den Normen der sozialistischen noch mit denen der bürgerlich-christlichen Moral zu vereinbaren sind. Der Immermann hatte eine ganze Handvoll Frauen. Weil nun unser heutiges Thema nicht Immermann, sondern die Gräfin Ahlefeld ist, lasse ich einige Frauen weg und trage nur das vor, was sich auf die Gräfin Ahlefeld und ihre Pflegetochter bezieht. In Münster lässt sich Immermann mit der Frau des Chefs ein. Auch dazu finden wir etwas im Tüllifännchen. Immer schlagen wir in Wind, was die weisen Alten predigen von dem Fluch der Messallianzen, bis uns aufklärt die Erfahrung. Das halten ihm die Enkel noch in einer Gedächtnisschrift zu Opas 100. Geburtstag vor. Die Brüder Gefgen finden harte Worte, nennen die Beziehungen Immermanns zu Elisa von Lützow-Ahlefeld, ich zitiere, ein unseliges Verhältnis, die unnatürlichen Bande eines rein geistigen Austauschs mit einer älteren Frau. So, Elisa Davidia, Elise oder Elisa, wir finden beides, Davidia Margarete, Gräfin von Ahlefeld-Laurvig, geboren 1788 in Dänemark, 1810 verheiratet mit Adolf von Lützow und Teilnehmerin an den Zügen des Lützowischen Freikorps, trennt sich 1824 von ihrem Mann und lässt sich 1825 scheiden, nachdem sie 1821 Immermann in ihrem Salon kennenlernte, weil sie ihn kennenlernte, behaupten Leute, denen das danach die bequemste Antwort auf das Warum ist. Sie folgte Immermann 1824 nach Magdeburg. Das habe ich damals nicht aufgeschrieben und ging mit ihm ein bundespräsidentiales Verhältnis ein. Sie war noch verheiratet und lebte mit Immermann. 1827 ging sie von Magdeburg nach Düsseldorf, verweigerte ihm die Ehe, weil sie so die Freundschaft zu retten glaubte, war seine erste Leserin und gab dem schlecht bezahlten Landgerichtsrat, der aber ein anspruchsvoller Liebhaber von Büchern, Kunstgegenständen und anregenden Getränken war, die Sicherheit eines geordneten Haushalts. Die Bürger Preußens und Immermanns Vorgesetzte werden das anders gesehen haben. Da lässt sich eine Frau von einem verdienstvollen General scheiden, weil sie ihn nicht mehr liebt und lebt in nicht legitimierten Verhältnissen mit einem dichtenden Mitarbeiter des Justizapparats. Das musste doch Anstoß erregen. Die schöne, kluge Freundin Isabella kann doch wohl niemand anders sein als Elisa, deren Name sogar in Isabella verborgen steckt, Fragezeichen. Es gibt aber einen zwar winzigen, aber doch wichtigen Widerspruch. Nach den Beschreibungen ihrer Gäste hatte Elisa blaue Augen, im Gedicht werden braune Augen genannt. Im Klange gleichen sich die Worte braun und blau so stark wie Berliner Zwiebelwurst und Magdeburger Bollenwurst im Geruch. Der Unterschied ist also nicht mit ästhetischen Gründen zu erklären. Wenn man im Interesse einer schönen Theorie die Lebensdaten des Dichters vernachlässigte, dann könnte man vermuten, die Freundin Isabella im Tüllifännchen und die blonde Lisbeth im Münchhausen seien Kinder derselben Mutter, tragen sie doch denselben Namen in verschiedenen Sprachen. Ne? Lisbeth, Elisa, Isabella, alles ein Brei. Lisbeths Mütter sind scheinbar bekannt. Die jüngere soll Immermanns aufmerksame, braunäugige Zuhörerin gewesen sein, die kluge Tochter des damals schon längst verstorbenen Magdeburger Arztes Niemeyer. Und für Immermann so schön, wie eben ein geliebtes Mädchen für einen verliebten Mann schön ist, mögen die objektiven Betrachter darüber sagen, was sie wollen. Aber mit Marianne Niemeyer lässt sich die braunäugige Freundin im Tüllifännchen nicht erklären. Und sogar 1834-35, als er die Verse an Isabella aus dem Tüllifännchen strich, hatte Immermann seine künftige Frau noch gar nicht wahrgenommen. Marianne sorgte erst in Münchhausen für Hudeleien. Er führt im vierten Kapitel des ersten Buchs die blonde Lisbeth ein, erwähnt im zweiten Buch ihre blauen Augen und fahl überdies, es denke sich jeder Leser, seine jetzige oder eine ehemalige Geliebte, dass Immermann damals an Elisa dachte, ob nun an die gegenwärtige oder an die ehemalige, das ist nebensächlich, scheint außer Zweifel zu stehen. Denn diesen Satz hatte er 1837, 38 geschrieben. Immermann hätte später den Münchhausen am liebsten umgeschrieben, denn er konnte beim damaligen Stand der Chemie und der Optik in die letzten Bücher des Romans nur die Charakterzüge Mariannes, wie er sie sah, hineinkomponieren. Er konnte Lisbeths Haare nicht schwärzen und ihre Augen nicht bräunen. So hatte Lisbeth anscheinend zwei Mütter. Und es steht zu vermuten, dass es sich mit der Isabella im Tulifänchen nicht anders verhält. Wir überspringen jetzt einen Abschnitt, der der Frau von Sübel in Düsseldorf gewidmet ist, und kommen auf eine geheimnisvolle Frau namens Adolfine zu sprechen. Das war jetzt nicht im Text, das war jetzt die Fußnote. Adolfine war vielleicht die wirkliche Ursache der heiteren Laune, in der das Tulifänchen entstand. Professor Wilhelm Fese hat in den Geschichtsblättern für Stadt und Land Magdeburg anno 1937-38 ein Immermann-Problem zur Diskussion gestellt. Das Problem entstand mit der Veröffentlichung von Erinnerungsblättern, die der Gymnasiallehrer Karl Kegel aus Elberfeld und seine Frau Adolfine hinterlassen hatten und die von deren Enkel an den Immermann-Forscher und Herausgeber Detjen gelangt waren. Darin war zu lesen, Frau Kegel hätte auf dem Sterbebette behauptet, ihre Mutter sei Elisa Ahlefeld und ihr Vater ein gewisser Christian, König von Dänemark und Norwegen gewesen. Sie sei in morganatischer Ehe gezeugt und im Jahre 1807 zu Hamburg geboren worden, dann in einer der Gräfin Ahlefeld bekannten Familie, später in einem Pensionat erzogen worden und sei seit 1825 Elisas Begleiterin und Wirtschafterin quasi als Pflegetochter gewesen. 1825 kam sie in den problematischen Immermann-Ahlefeld-Haushalt nach Magdeburg, später zog sie nach Düsseldorf. Ich zitiere jetzt Fese. Hier habe sich des Dichters inniges Mitgefühl für sie in heiße Liebe verwandelt. Er habe um ihre Hand angehalten und sie habe ihn abgewiesen, weil sie ihn gebunden glaubte. Als er gleichwohl seine Leidenschaft nicht habe zügeln können, habe sie der Mutter Mitteilung gemacht, die Folge sei gewesen, dass sie im Jahre 1829 das Haus verlassen musste. Im Juli 1836 verheiratete sie sich mit dem Gymnasiallehrer Karl Kegel aus Elberfeld. Die Hochzeit wurde in deren Dorf bei Düsseldorf gefeiert und es wird uns nicht verhehlt, dass an diesem Tage der Dichter, der zu den Brautführungen gehörte, den Hochzeitsgästen still und in sich gekehrt erschien. Die Vermutung, dass er vielleicht am Polterabend etwas zu viel des Weines genossen hatte, was bei ihm des Öfteren vorgekommen ist, zieht Fese gar nicht in Erwägung. So, Familie Kegel vermutete in mindestens drei Generationen, dass nicht Elise, sondern Adolfine das erste Urbild der Lisbeth in Münchhausen gewesen sei. Fese zieht daraus entsetzt den Schluss, die Schlussfolgerung, die sich ergäbe. Wenn das stimmte, dann wäre nämlich das Modell der Lisbeth nicht die Gräfin, das Modell der Lisbeth nicht die Gräfin und das Modell der romantischen Emerentia wäre das Modell der Gräfin. Ich habe mir ein bisschen was verfummelt. Wer den Münchhausen kennt, weiß, dass diese romantisch versponnene Emerentia eine Liaison mit einem angeblichen Fürsten Rutschow-Putschow hatte, in Wirklichkeit aber ihr Kind bekommen hatte von dem Münchhausen im Roman. Und natürlich kommt Fese bei dieser Überlegung zu dem Morgenstern-Palmströmschen Schluss, dass es so nicht gewesen sein kann, weil es so nicht gewesen sein darf. Fese empfiehlt anzunehmen, dass Adolfine ein wenig überspannt war und dass sie ein tatsächlich mit ihrer Geburt verbundenes Geheimnis mit Hilfe des Münchhausen auf eine ihr zusagende Art entschlüsselte. Und es wäre doch ein schöner Witz der Literaturgeschichte, wenn nicht Clauren oder E.T.A. Hoffmann oder Fouquet mit ihren romantischen Geschichten eine eingebildete Königstochter erzeugt hätten, sondern Immermann mit einem Roman, der zu den ersten Äußerungen des Realismus in der deutschen Literatur zählt. Übrigens geht der bekannte Immermann-Forscher Hasselbeck, das habe ich schon 1981 geschrieben, davon aus, dass Adolfine die Tochter der Gräfin war. Und er geht noch heute davon aus. So wie ein dänischer Forscher davon ausgeht, dass Hans Christian Andersen ein Sohn der Gräfin war, also um ein Haar unser Immermann zum Schwager Andersen geworden wäre. Aber ob die Traumprinzessin Adolfine sich nicht nur den königlichen Vater Christian VIII. Und die gräfliche Mutter Elisabeth einbildete, sondern auch den dichtenden Liebhaber Immermann, lässt sich schwer entscheiden. Harry Mainz, der Herausgeber der Werke Immermanns, das ist diese schöne blau gebundene Ausgabe, inzwischen auch über 100 Jahre alt, zitiert im Kommentar zum Tulipänchen einen Brief Immermanns an Eduard Hitzig. Da müsste man auch eine Fußnote vorlesen, ich lasse es. Tulipänchen ist mir selbst wert. Ich schrieb es in recht trüben Stunden. Wahrscheinlich hat Harry Mainz da gerade vorher den Fese gelesen oder einen anderen, der sich mit dem, mit der Geschichte beschäftigt. Das klingt doch wirklich nach enttäuschter Liebe. Aber in den Briefen Immermanns, herausgegeben von Hassebeck, lesen wir in dem Schreiben an Hitzig: Tulipänchen ist mir selbst wert. Ich schrieb es in recht heitern Stunden. Bei harmlosen, unverbildeten Menschen verfehlt es seine Wirkung nicht. Und das passt, denke ich, zum Ton des Gedichts, aber nicht zu einer verschmähten Liebe und einem abgewiesenen Heiratsantrag. Freilich hätten wir eine Erklärung für die verschwundene Isabella, wenn Adolfine jene schöne, kluge, braunäugige Freundin gewesen ist, die als harmloser, unverbildeter Mensch unter den Zuhörern war, wenn immer man aus dem Manuskript vortrug. Wir hätten auch eine Deutung für ein Gedicht, das ursprünglich vor dem Tulipänchen stehen sollte. Das wurde aber schon in der ersten Auflage durch ein Billett an Michael Beer ersetzt. Mainz fand dieses Gedicht im Goethe-Schiller-Archiv. Ich lese es vor, damit Sie selbst entscheiden können, ob diese Verse besser zu einem jungen Mädchen und einer jungen Liebe als zur ausgewachsenen Gräfin Ahlefeld passen. Er schreibt, es sei üblich, der Musen Neunzahl anzuflehen, wenn sich poetisches Unglück mehren soll. Ich aber flehe nur zu dir, Geliebte, lass den süßen Atem deines Munds als Götterhauch begeisternd wehen über dies mein Saitenspiel, weil ich ja dir, nur dir allein gefallen will und du, nur du allein mir lohnen sollst. Das aber weiß ich ganz gewiss, da kommt noch ein bisschen was dazwischen, dein Mund ist rot, dein Busen warm und wem des Augs von Jugend leuchtend Siegesblick die Wimper traf, dem wird das Herz mit ewiger Jugend überfüllt. Soweit das alte Manuskript. Inzwischen bin ich nicht mehr so poetisch mit den Formulierungen. Ein paar ergänzende Worte über Herkunft und Jugend der Elisa Lauwig-Ahlefeld und ihre Ehe mit dem späteren General von Lützow. Sie haben aber schon aus dem Text jetzt gemerkt, dass ein Dichter durchaus Stoff hat, wenn er einen Roman über die Elisa schreibt. Sie wurde am 17. November nach übereinstimmenden Quellen 17. November 1788 auf Schloss Trankør auf der dänischen Insel Langeland geboren. Sie starb am 20. März 1855 in Berlin. Es war also eine. Da kommt noch. Ludmilla Assing, auf die wir noch zu sprechen kommen, schreibt allerdings nach einer Begegnung mit der Gräfin im Jahre 1850, und wir hören das nachher im Original, dass diese sich auf ihren 60. Geburtstag vorbereitete. Und sie ist auch in ihrer Biografie der Gräfin davon ausgegangen, dass Elisa Ahlefeld erst 1890 geboren wurde. Ihr Vater war Herr der Grafschaft Langeland, die Mutter war eine Frau Hedemann-Hesten, eine holsteinische Adlige, die 1809 von ihrem Mann geschieden wurde. Sie war also, die Elisa war also ein Mischling mit zwei Staatsbürgerschaften, was wir eigentlich gar nicht lieben.
Migrationshintergrund.
Richtig, danke. Über Elisas Kindheit merkte ein ganz edler Herr Gustav zu Putlitz in der Allgemeinen Deutschen Biografie an. Einziges überlebendes Kind ihrer Eltern wurde ihr doch keine beglückte Kindheit und Jugend. Häusliche Zerwürfnisse, meist hervorgerufen durch Verschwendung und Ausschweifungen des Vaters, trennten die Ehe der Eltern. So wuchs sie auf, bald in trüber Zurückgezogenheit bei der Mutter, bald in dem üppig verschwenderischen Schlossleben des Vaters. Putlitz hat in dem Salon in Berlin verkehrt. Ob er das von der Frau von Ahlefeld selber erfahren hat oder aus anderen Quellen, weiß man nicht. zur trüben Zurückgezogenheit passt allerdings wenig, passen wenig Angaben aus anderen Quellen, dass die Mutter mit ihrer Tochter mehrere Reisen unternommen hat. Nach Kopenhagen, an den Königshof, nach Hamburg, in verschiedene Bäder in Deutschland. In Ludmilla Assings Beschreibung der Grafentochter, die sie aber erst 1850 kennenlernte, wird erwähnt: mittlere Größe, zarte Gestalt, blonde Locken, große himmelblaue Augen, feine Nase, geschwellte Lippen, sehr kleine Hände und Füße. Sie beherrschte den Tanz, das Reiten, den Gesang und das Schauspiel. Am Hofe zu Kopenhagen erregte sie Bewunderung durch ihre Liebenswürdigkeit, Schönheit und Anmut, und von den Mitgliedern des königlichen Hauses wurde ihr gehuldigt. Im Salon der Eltern erwarb sie die zärtliche Neigung eines 38-jährigen Offiziers. Das war eine Neigung für eine 12-Jährige, die er 1805 der 15-Jährige in einem überlieferten Brief gestand. Allerdings gehe ich hier bei dem Alter von dem Geburtsjahr 1890 aus. Sonst wäre es eben eine 13-Jährige gewesen und der 17-Jährige wurde es gestanden. Assing kannte das Gerücht über die voreheliche Tochter. Sie leugnete es aber mit aller Entschiedenheit. Und auch mir scheint die Heirat der Elisa mit dem dänischen Kronprinzen eine Legende zu sein, obwohl sie in der Literaturwissenschaft gar nicht mehr angezweifelt wird. Wenn Sie in Wikipedia gehen, finden Sie überall. Durch den Literaturforscher Josef Risse wurde sie in einer Arbeit aus den 20er Jahren in den Rang einer Tatsache erhoben. Ein paar Worte zu diesem Christian. Christian war, ob als Kronprinz oder als achter Christian auf dem Königsthron von Dänemark, der auch noch König von Norwegen war, er war ein Schürzenjäger. Bei uns auf dem Dorfe würde man sagen, er war ein Hurenbock. Die dänischen Autoren seiner Wikipedia-Seite bescheinigen ihm 10 Liebschaften mit Nachkommen. Die folgenlosen Liebschaften, oder die, wo die Nachkommen nicht bekannt sind, zählen sie gar nicht. Aber sie sagen ihm keine einzige Ehe zur linken Hand nach. Solche Ehe, auch morganatische genannt, war ja keine nach islamischem Recht, also mit einer legitimen Zweit-, Dritt- oder Viertfrau, sondern es war die Ehe eines Menschen von Adel mit einem nicht standesgemäßen Partner. Risse schrieb aber, Kronprinz Christian heiratete 1806, über ein Jahr vor Adelfines Geburt, 1807, Entschuldigung, das ist ja beim Überarbeiten passiert, also nicht Risse hat es geschrieben. Kronprinz Christian heiratete im Jahre 1806 und das war über ein Jahr vor Adelfines Geburt am 21. November 1807. Diese Geburt ist standesamtlich belegt. Seine Cousine, Charlotte Friederike von Mecklenburg-Schwerin. Die dänischen Wikipedia-Autoren sind nicht so diskret wie die deutschen Autoren. Sie erwähnen diese Hypothese und distanzieren sich davon, dass auch der Märchendichter Andersen Elisa von Ahlefeld zur Mutter und den Kronprinzen Christian zum Vater gehabt hätte. Wenn nun diese Annahme stimmt und wenn der Märchenerzähler Andersen tatsächlich am 2. April 1805 auf der Nachbarinsel von Langeland das Licht der Welt erblickte. Ich meine, da könnte man ja nur vermuten, das junge Mädchen da mit dem unehelichen Kind hat man rasch auf die Nachbarinsel geschafft und dort die Geburt verheimlicht. Und wenn Elisa von Ahlefeld erst am 17. November 1890 und nicht 1788 geboren wurde, dann hätte der Kronprinz Christian das Mädchen Elise im Juli, August 1804 verführen müssen, wenn man so mit 8-9 Monaten normal Zeit rechnet. Da war sie gerade 13 und ein halbes Jahr alt. Und der künftige König wäre nach heutigen Maßstäben nicht nur ein Ehebrecher bei der Zeugin der Adelfine im Februar, März 1807, sondern 3 Jahre zuvor auch ein Kinderschänder gewesen. Dass man so etwas verheimlicht, wäre verständlich.
Den hatte ich das nicht gesehen.
So, weiter Gustav zu Potenz. Als Politiker, als König war der Christian VIII. Durchaus ein akzeptabler Mensch, wenn man sich das auf der Seite von Wikipedia ansieht. Der hat schon versucht, etwas für sein Land zu machen. Aber auf anderem Gebiet hätte er lieber ein Muslim sein sollen. Weiter Gustav zu Putlitz. Ich meine, ein Muslim, um im Rahmen der Scharia seine Liebschaften abzuwickeln. Ganz deutsch in ihrer Erfindung, schreibt Gustav zu Putlitz, ganz deutsch in ihrer Erfindung, durch die Erziehung der angebeteten deutschen Mutter ward sie von den Geschicken Deutschlands in den schweren Jahren der Erniedrigung ergriffen, und da ein gemeinsamer Badeaufenthalt sie die Bekanntschaft Adolf von Lützows machen ließ, indem sie die gleiche glühende Begeisterung für die große Sache des Vaterlandes fand, schloss sie mit diesem nicht ohne schwer zu überwindenden Einspruch ihres Vaters im Jahre 1808 eine Ehe, die anfangs ganz geeignet schien, sie zu beglücken. Ist das so? Auch das scheint nicht so ganz zu stimmen, denn nach späteren, besser informierten Quellen lernte sie den Freiherrn Ludwig Adolf Wilhelm von Lützow erst im Jahre 1809 in Bad Nenndorf kennen, wo der sich von der Schlacht bei Dodendorf, das ist gar nicht so weit von hier, ne? Am 5. Mai 1809 erholte. Und geheiratet wurde erst am 20. März 1810 in Dänemark. Das junge Ehepaar wohnte 1810 bis 12 in Berlin, ging dann nach Breslau, wo beide das Lützowische Freikorps, heute wäre das eine Partisan- oder Terroristengruppe, die so ähnlich wie in Afghanistan diese Mujahedin operierte, wo sie diese Truppe organisierten. Immermann hat in mindestens zwei Arbeiten die Jugend der Gräfin literarisch verarbeitet, in Karneval und Somnambüle, ich habe hier so eine ganz kleine Ausgabe, und in den Epigonen. Seine Version hört sich in den Epigonen so an, wie uns Frau von Coppolo das freundlicherweise jetzt vortragen wird.
Hermann sagte, auch mich hat es schon oft verdrossen, dass man hier fast geflissentlich bemüht ist, der Erinnerung an eine große Zeit sich zu entschlagen. Und doch, was steht ihr gleich? Was kann das gegenwärtige Geschlecht ihr Ähnliches hoffen? Sie war die hohe Brautwoche, der süße Honigmonat meines Lebens, rief Johanna, und ihre Augen glänzten. Ich war 20 Jahre alt, auf meines Vaters Schlosser erwachsen, der, wie ihn die Leute auch beschelten mögen, mir ein guter Vater war und mich aufstreben ließ, frei und ungezwängt, gleich den Tannen in unserem Park. An seiner Seite zu Pferde oder im leichten Jagdwagen, wenn der Hirsch verfolgt wurde, war es mir oft, als müssten Flügel mir an beiden Schultern wachsen, so leicht und rein rollte in mir das mutige Leben. Daheim horchte ich den Erzählungen der reisenden und klugen Männer, welche meinen Vater besuchten und von fremden Ländern und Menschen sprachen. Oder ich las Geschichte mit meiner alten würdigen Erzieherin. Denn nichts Gemeines und Eitles durfte mich berühren. Und ich erinnere mich noch, dass in meinem Zimmer der Spiegel fehlte. Welt und Vorzeit umgaben mich wie ein schönes, sinnvolles Märchen, in dessen Mitte ich allen Helden und Weisen vertraulich nahe liebe Tage hinspann. Nun erschien jener große Winter mit seinen Eis- und Leichenfeldern, mit seinem Stadt- und Herzensbrande. Meines Vaters Entschluss war sogleich gefasst. Obgleich gern die fremde Sprache redend, war er ein deutscher Mann und Edelmann geblieben. Wir zogen, damit er tätiger eingreifen könnte, auf eine Zeit lang nach der großen Stadt, welche der Herd des Heiligen Feuers war. Was schwatze ich Ihnen vor? Sie waren ja selbst dabei, haben selbst die Waffen getragen. Mein Mädchenherz wollte mir oft die Brust zersprengen, wenn ich bis Mitternacht die Binden zuschnitt, welche das Blut der Wunden hemmen sollten. Nie, nie kann ich das vergessen. Und wenn die ganze Welt umher in Zweifel und Klügelei starr wird, so soll der Busen einer armen Frau wenigstens ewig das Fest der Erinnerung feiern. Nach einer Pause stand sie still und rief: Ja, wenn es eine Liebe je auf Erden gegeben hat, so habe ich geliebt. Im Waffenschmuck trat er mir entgegen, dem Kampfe sich entgegensehnend, in den er nach wenigen Wochen zog. Stumm war unsere Liebe und ohne Erklärung. Nur als ich ihm beim Abschiede die Feldbinde reichte, verstanden sich unsere Blicke. Er zog dahin und ich sah ihn nicht wieder. Sein einziger Wunsch war, in deutscher Erde zu ruhen. Er schauderte vor dem Gedanken, fern unter den Fußtritten des feindlichen Volkes vermodern zu müssen. Nicht in einer der großen, herrlichen Befreiungsschlachten fiel mein Freund. Nein, seiner Schar nachgeblieben, wurde er vom umherstreifenden Gesindel auf dem fremden Boden erschlagen. Als die Ruhe hergestellt war, beschäftigte uns alle, die wir ihn geliebt hatten, sein Wunsch. Ein treuer Gefährte seiner Tage machte sich endlich in der Stille auf, scheute nicht Mühe noch Gefahr, fand die Grube, in welcher man den Körper verscharrt hatte, kaufte die teuren Reste los und brachte sie in die Heimat. Sie näherte sich einer schmalen, länglichen Kiste, welche in der Ecke des Gemachs stand, öffnete sie und warf sich mit Lauten des tiefen Schmerzes über sie. Hermann trat hinzu und fuhr zurück. Ein menschliches Gerippe starrte ihm aus der Kiste entgegen.
Zur Erläuterung. Der schwärmerisch verehrte Freund war der in Magdeburg geborene Friesen. Ein Denkmal finden, würden Sie in Magdeburg in der Hegelstraße finden. Und seine Totenruhe wurde aber nicht von der Gräfin jahrelang gestört, sondern es war sein Freund Fietinghoff, der das Gerippe in einem Koffer immer mit sich herumschleppte, bis es dann so um 1850 auf dem Invalidenfriedhof in Berlin seine letzte Ruhe fand. Was immer man hier literarisch vermischt, betrifft ja auch, dass die Elisa schon ein bisschen älter als 20 war, egal ob sie 88 oder 90 geboren war, und dass sie schon seit 3 Jahren verheiratet war. Ihr Engagement für die litauische Truppe, für die Schwarzen Jäger, das ist historisch belegt und bewiesen. Sie hat sich eingesetzt, sie hat am Kriegszug 1813 mit teilgenommen. Das ließ mich vermuten, dass das Gemälde eines anderen Teilnehmers an den napoleonischen Kriegen, Kersting, mit dem Namen die Kranzwinderin aus dem Jahre 1815, Elisa zeigt. Da sitzt eine junge Frau unter deutschen Eichen mit einem Eichenkranz. Laubkranz ist fertig, den anderen flicht sie noch. Und in die Rinde der Eichen sind 2 Namen eingeritzt, einmal Körner, einmal Friesen. Ich lege das hin für die sich es anschauen wollen. Die Vermutung lag sicherlich nahe, aber eine Expertin für den Maler Kersting, die Leiterin des Güstrower Museums, behauptet steif und fest, das kann nicht sein. So, ich sagte, die Gräfin Allefeld zog mit Lützow und seiner Truppe durch Deutschland im Krieg. Dann wurde Lützow schwer verwundet. Sie pflegte ihn. Bei der Weiterführung der antinapoleonischen Kriege 1814-15 war sie dann nicht mehr bei der Truppe. Da lebte sie in Kleve und Aachen. 1860 zog sie mit Lützow erst nach Berlin, dann nach Königsberg, das taucht dann nochmal auf. 1817 wurde Lützow kurzfristig nach Posen und dann anschließend in das von Preußen nicht wiedervereinigte, sondern neu erworbene katholische Münster versetzt. Wer letztes Jahr hier war, kann sich erinnern, aus Zeitgründen werde ich es nicht nochmal vortragen, dass Immermanns erster Eindruck von dem Lützowschen Salon durchaus nicht so begeisternd war, wie die Ludmilla Assing in ihrer Biografie die Wirkung dieses Salons auf seine Besucher beschreibt. Noch etwas, wir hatten schon über die Scheidung gesprochen. Über die Scheidung des Ehepaars wurde natürlich spekuliert. Eine Partei meinte, die Ehe sei an Elisas Beziehung zu Immermann gescheitert und vermutete, auch der General habe erst damals von den vorehelichen Verhältnissen seiner Frau erfahren. Die andere Partei leugnete die voreheliche Tochter und brachte Frauengeschichten des Generals ins Spiel. In Immermanns Schelmischer Gräfin finden Sie diese zweite Position. Einen Schürzenjäger als Gatten und eine überlegene, souveräne Ehefrau, die alles voll im Griff hat, unter Kontrolle hat. Das Werk wurde 1827 geschrieben. 1830 wurde die Novelle Der Karneval und die Somnambule veröffentlicht. Und da sieht das anders aus. Ein Ehepaar trennt sich unter Tränen. Und auch Lützow und Ahlefeld haben sich friedlich sentimental getrennt. In der Frau sind unschwer Züge der Gräfin Ahlefeld zu erkennen. Auch wenn ein anderer Autor, ich hatte ihn vorhin zitiert, auch wenn sie Adolfine heißt. Und eine kurze Schilderung ihrer Jugendzeit im Karneval und Somnambule, das ist ja die Ausgabe aus der DDR, das ist ja eine von 1816 illustriert, 1916. Auch diese Beschreibung der Jugendzeit trifft voll auf die Gräfin zu, Meeresfahrt und so weiter. Ne? So, die Trennung hat dann zwei Ursachen in der Novelle. Die Frau entdeckt, dass ihr Mann eine heimliche Begegnung mit einer früher verehrten Frau sucht. Und der Mann entdeckt Briefe, die ihn über ein voreheliches Verhältnis seiner Frau aufklären. Wenn immer man da literarisch die Trennung der Ehe gestaltet hat, dann würde das heißen, dass immer man über die vorehelichen Beziehungen der Gräfin wenigstens teilweise informiert war. Er musste ja nicht von dem Kinde wissen, aber vielleicht von einem Fürsten oder König so. 1827 wurde Immermann nach Düsseldorf versetzt. Die Gräfin erwarb ein Haus in Derendorf, heute Stadtteil von Düsseldorf. Dort trafen sich vor allem die Freunde Immermanns, Maler, Bildhauer, Dichter, Literaturwissenschaftler. Ein Bild, das konnte ich in einer Untersuchung 1988 dem Düsseldorfer Landschaftsmaler Ludwig Pose zuschreiben, zeigt Immermann im engen Freundeskreis. Ich lege es auch mal hin, oder wir lassen es hier rumgehen. So, da ist übrigens auch noch eine Karikatur der Gräfin drauf, über die ich nicht weiter sprechen will. So, sie hat also dort auch Salonleben im kleinen Kreise gestaltet. Die Gräfin hat von Düsseldorf aus Reisen unternommen, meistens mit Immermann gemeinsam. Einmal ist sie ohne Immermann nach Dänemark gereist. Er war in Magdeburg und lernte die Marianne kennen. Wäre sie nur bei ihm geblieben und hätte die Taufe mit in Magdeburg gefeiert. Als sie sich 1839 trennten, war sie nun entweder 49 oder 51 Jahre alt. Sie nahm ihren Wohnsitz in Berlin, zuerst in der Potsdamer Chaussee Nummer 38, dann zog sie in die Schulgartenstraße 1a und schließlich in die Dessauer Straße 1. Und nun können wir zunächst hören, wie die Gräfin und ihr Salon die damals 29-jährige Ludmilla Assing beeindruckt haben. Von Assing stammt das Lebensbild der Gräfin bis zur Trennung von Immermann. Und es wurde geschrieben 1857, also zwei Jahre nach dem Tode der Gräfin von Ahlefeld. In dem Bändchen ist ein Kupferstich zu finden mit einem Bild. Ja, ich habe das noch größer. Hier ist es ganz groß und hier ist es größer. Das Bild stammt aus dem Jahre 1916. Zur Geschichte dieses Bildes nur ganz kurz. Es ist verschollen, man weiß nicht, wo es ist. Ich vermute, da es 1857 in das Buch aufgenommen wurde, dass es kann eigentlich nur so sein, dass die Gräfin dieses Bild ihrer Freundin Assing ebenso wie zahlreiche Briefe Immermanns und anderer Briefpartner überlassen hat und dass es in die Warnhagensche Sammlung ging. Die Warnhagensche Sammlung mit etwa 9000 Briefen liegt in der Universität Jagiellonska in Krakau. Aber ein anderer Teil, Gemälde und so weiter, liegt irgendwo anders. Ich habe da nicht extra nachgesucht. Das Bild haben wir mal gesucht in Krakau, dort ist es nicht. Ob es verschollen ist oder noch existiert, wir wissen es nicht. So, jetzt sind Sie wieder dran. Mit einem Brief vom 20. Mai 1850. Also, die Gräfin war schon verhältnismäßig getan.
Nun will ich dir die Gräfin Ahlefeld beschreiben, die zu meinem liebsten Umgang gehört. Die Gräfin ist nicht mehr jung, wird in diesem Jahr 60, ist aber mit ihren schönen hellblauen Augen und feinen Gesichtszügen, mit ihren kleinen schneeweißen Händen und sanften Bewegungen noch immer eine liebe Erscheinung. Sie ist eine geborene Dänin, war in ihrer Jugend außerordentlich schön, heiratete einen bekannten Herrn von Lützow, pflegte ihn liebevoll und treu, als er im Krieg verwundet wurde. Ließ sich aber später, als sie erfuhr, dass er sie nur ihres Geldes wegen geheiratet hatte, von ihm scheiden und nahm ihren ersten Namen Ahlefeld wieder an. Dann lebte sie viele Jahre in einem edlen und schönen Freundschaftsverhältnis mit dem Dichter Immermann, bis dieser sich ganz unerwartet plötzlich mit einem durchaus unbedeutenden jungen Mädchen verheiratete. Da verließ die Gräfin sogleich Düsseldorf und zog nach Berlin, voll edler Resignation, ihren Schmerz in sich verschließend, gegen niemand eine Klage äußernd, aber gewiss mit tief verwundetem Herzen. Ein Jahr darauf starb Immermann und die Gräfin gab großmütig seiner Witwe eine Pension, bis diese eine zweite Heirat einging. Die Gräfin ist zu Recht eine wirklich schöne Seele. Alles ist fein, weiblich, zart und edel in ihr. Sie hat einen Blick für jede Schönheit. Selbst die versteckteste weiß sie herauszufinden und sich daran zu freuen. Sie hat einen regen Sinn und eine warme Empfänglichkeit für die Poesie, wie man sie nur selten findet. Und das viele Unglück, das sie erlebt hat, sie nicht bitter gemacht, sondern weich und milde gelassen. Mit großer, wahrhaft aufopfernder Herzensgüte verbindet sie doch einen festen Charakter und viele Lebensklugheit. Sie ist so vereinsamt, wie es eben jemand ist, der den schönsten Mittelpunkt seines Lebens, für den nichts Ersatz gibt, verloren hat. Aber durch ihr liebenswürdiges und herzgewinnendes Wesen angezogen, haben sich viele jüngere Leute ihr angeschlossen, die sie lieben und verehren. Und sonntagabends kommt immer ein kleiner, hübscher Kreis bei ihr zusammen, in dem oft junge Schriftsteller ihre und die Werke anderer vorlesen. Diese Sonntagabende sind mir immer besonders lieb und leider nur sind sie in diesem Winter durch häufiges Unwohlsein meiner lieben Gräfin oft gestört worden. Hoffentlich wird Karlsbad, wohin sie in einigen Tagen abreisen wird, sie wieder herstellen.
Bevor wir eine objektivere Beobachterin zu Wort kommen lassen, will ich nur ein paar Namen nennen von Besuchern des Salons der Gräfin von Ahlefeld. Ludmilla Assing gehörte natürlich dazu. Heine hat sie die geschwätzige Nichte ihres geschwätzigen Onkels Warnhagen genannt und Warnhagen behauptete, sie wäre die beste Freundin der Gräfin gewesen. Oder, ja, sie wäre die beste Freundin der Gräfin gewesen. Gut, es gehörte dazu ein Politiker, vergessen, Rudolf von Auswald, der kurzzeitig im Jahre der Revolution 1848 Ministerpräsident Preußens war, eine Schriftstellerin Therese von Bacharach, der Schriftsteller Karl Beck, der Maler Louis Blanc, der Schriftsteller Eduard von Bülow, der Maler Peter Cornelius, eine Schriftstellerin Katharina Dietz, Schriftsteller Rudolf von Gottschall, der Naturforscher und Entdecker Alexander von Humboldt, der Justizminister und Demagogenjäger Karl Christoph Kamtz von Kamtz, der Theologe Friedrich Krummacher, übrigens 1853 Domprediger in Halberstadt, 1872 Oberpfarrer in Barbie, gar nicht so weit von hier, der Schriftsteller Gustav Kühne, der Schriftsteller Heinrich Laube, die Malerin Caroline Lauska, die Schriftstellerin Fanny Lewald, von ihr hören wir noch, die Schriftstellerin Clara Mundt-Mühlbach mit dem nicht sehr verhüllenden Pseudonym Luise Mühlbach, die Schriftstellerin Henriette Palzow, mit der wir uns unter anderem im vorigen Jahr beschäftigt hatten, der Dichter Gustav Ganz Edler zu Putlitz, der mit Marianne Niemeyer befreundet war und Immermanns Briefe herausgegeben hat, der Dichter Max Ring, der Dichter Hermann Sager, der Literaturhistoriker Adolf Starr, ein Immermann-Biograf, der Maler Wilhelm Wach und der Dichter Theodor Wehl. So, und Fanny Lewald hat den Salon im Jahre 1845 kennengelernt, in der ersten Wohnung der Gräfin in Berlin.
Während der Tage, in welchen Therese von Bacharach in Berlin gewesen war, brachte ich mit ihr zum ersten Mal einen Abend bei der Gräfin Elise von Ahlefeld zu. Wir waren von ihr eingeladen worden, sie an einem der nächsten Tage zum Tee zu besuchen. Die Gräfin wohnte jenseits des Kanales auf der Potsdamer Chaussee und im Jahre 45 war man noch nicht daran gewöhnt, den außerhalb des Tores gelegenen Stadtteil als leicht erreichbar zu betrachten. Ich hatte mir bei der ersten Begegnung durchaus nicht zu erklären vermocht, woher das Gesicht der Gräfin mir so vollkommen bekannt erschien. Ich war sicher, sie nicht vorher gesehen zu haben, und doch waren mir diese nicht eben großen, aber sehr freundlichen blauen Augen nicht fremd. Ich kannte die feine, flache Stirn, die kleinen, hellbraunen Locken, die in einer etwas altmodischen Weise die schmalen Schläfen umgaben, die schöne, regelmäßige Nase über dem großen und schlecht geformten Mund hatte ich schon vielmals betrachtet. Ja, selbst die Gestalt kannte ich. Und mich beschäftigte, während ich an ihrem Teetisch saß, unablässig die Frage, woher kenne ich diese Frau? Sie war keine gewöhnliche Erscheinung. Sie hatte auch nicht die Harmonie der Schönheit, welche beruhigt, weil sie nicht zu wünschen übrig lässt. Die Gräfin konnte sogar niemals schön gewesen sein, aber ihre Züge waren bis auf den Mund sehr fein und hatten wie ihr Mienenspiel und ihre ganze Gestalt etwas Durchgeistigtes, das in der seelenvollen Stimme und der äußerst angenehmen Redeweise seinen völligen Abschluss fand. Während die Gräfin am Teetisch mit sicherer Leichtigkeit die Wirtin machte und die Unterhaltung unmerklich anzuregen und den Gang zu erhalten wusste, wurde es einem wohl zumute. Es stimmte alles zusammen. Die hübschen Zimmer, in welchen man sich befand, die Kunstwerke, die Ölbilder, die Gipsbüsten, die Porträts und die Kupferstiche, welche die Wände bedeckten. Die Geräte des Teetisches, die bescheidene und doch gewählte Kleidung der Hausfrau, ja selbst die Haltung der Gäste, deren verschiedene Charaktere und Denkweisen sich hier wie die verschiedenen Instrumente eines Orchesters unter der Leitung eines geschickten Dirigenten zu einer bestimmten Tonart und zu einem gemessenen Takte bequemen mussten. Als die Gräfin zufällig die Frage an mich richtete, ob ich eine Königsbergerin sei, war mit der bloßen Nennung meiner Vaterstadt das Rätsel gelöst, das mich den ganzen Abend hindurch beschäftigt hatte. Nun wusste ich, wo ich das Gesicht gesehen hatte. Nun sah ich es ganz deutlich vor Augen. Das Kabinett mit dem Miniaturbilde der Dame im schwarzen Amazonenkleide, deren feiner Kopf mit seinen kleinen braunen Locken sich so schlank über dem hohen Stuart-Kragen emporhob. Und von der Erinnerung wie von einer Entdeckung hingerissen, sagte ich, ich habe in meiner Kindheit und Jugend oftmals das Bild einer Frau von Lützow gesehen, das mich immer sehr interessiert hat, weil es so anziehend und weil die Dame die Frau des Generals von Lützow war, der die schwarzen Jäger geführt hat. Das Bild ist ja mein Bild, unterbrach sie mich. Die Frau des Generals von Lützow, wendete ich verwundert ein. War ich, wiederholte die Gräfin. Ich war früher mit dem General von Lützow verheiratet. Wir haben uns getrennt und ich habe dann meinen Familiennamen wieder angenommen, weil es mir immer schrecklich vorgekommen ist, wenn Frauen den Namen ihres Mannes fortführen, wenn sie von ihm geschieden sind. Sie war tieffühlend und enthusiastisch, von raschem Entschlusse und von ausdauernder Beharrlichkeit. Und wie sie diese sich sonst oft entgegenstehenden Eigenschaften in sich verband, so war sie eine viel zu energische Natur, um sich selbst und ihr eigenes Wohl und ihr eigenes inneres Vergnügen jemals aus den Augen setzen zu können. Sie besaß jenen bei reich begabten Menschen gar nicht seltenen verfeinerten Egoismus, der einen Genuss im Leisten, im Hingeben, im Beglücken, im Verpflichten findet. Man konnte keine verlässlichere Freundin, keine angenehmere Gefährtin finden, solange man in ihrer Verfassung blieb. Sie frei ihrer Neigung folgen und sich von ihr erfreuen zu lassen. Ob sie imstande war, sich die gleichen Verpflichtungen auflegen zu lassen und von anderen zu empfangen, was sie gewährte, ist mir nach der Kenntnis, welche ich später von ähnlichen Charakteren erlangt habe, mehr als zweifelhaft. Es war eine Freude, sie mit dem kleinen Kreis von jungen Männern verkehren zu sehen, welchen sie damals um sich versammelt hatte und von dem jeder Einzelne ihr mit der dankbarsten Verehrung anhing. An der Art, in welcher sie das Talent und die Leistungen derselben zu pflegen, zu ermutigen und anzuerkennen wusste, ließ es sich ermessen, was ihr liebevolles Eingehen auf seine Arbeiten und Schöpfungen für Immermann gewesen sein musste. Es erklärte sich dadurch der Einfluss, welchen sie auf ihn geübt und wie sie, die wesentlich ältere Frau, den tatkräftigen und energischen Mann so lange an sich zu fesseln vermocht hatte. Aber es hatte auch sicher die ganze Manneskraft eines Immermann dazu gehört, in einem solchen weichen Zauberbanne er selbst zu bleiben und sich loszureißen, als er zu fühlen begann, dass er sich selber zu befreien und zu erretten hatte, wollte er bleiben, was er war, ein ganzer freier Mann. Die Gräfin Allefeld sprach von dem General von Lützow in der Gesellschaft selten. Von Immermann habe ich sie in Gegenwart mehrerer Personen niemals reden hören. Erst in späteren Jahren pflegte sie Immermanns öfter zu gedenken. Sie erzählte einmal einige charakteristische Eigenheiten desselben, aber auch hier blieb sie vollkommen Herr über sich selbst. Nur ein einziges Mal gab eine Äußerung es kund, was in ihr vorgegangen sein muss und wie man bei dem Aufleuchten des Blitzes plötzlich durch die Dunkelheit erkennt, auf welchem Grund und Boden und in welcher Umgebung man sich befindet, so hellten die wenigen Worte mir auf, was mir an dem Wesen der Gräfin früher unverständlich gewesen war und machten mich über ihre Stärke, Selbstbeherrschung und Selbstsucht erstaunen, während ihre Güte und ihre ungewöhnliche Liebenswürdigkeit und Feinheit immer denselben sanften, einspinnenden Zauber für mich behielten.
Das war's.
Ach so,
ja.
Wir bitten unsere jungen Musikanten.